Wir haben vorher ein Kind einsegnen und so Anteil als Gemeinde an dem Leben nehmen. Und dabei ist es so faszinierend, wie das kleine Leben aufwachst, zuzuschauen, wie es grösser wird, wie es verständiger wird, wie es eigenständiger wird. Es ist ein riesiges Wunder, so ein kleines Leben. Und in diesem kleinen Leben, so klein wie es auch scheint, sehen wir nicht einen kleinen Gott, sondern einen gewaltigen Gott, einen riesigen Gott, einen grossen Gott. Und das ist so schön im heutigen Psalm, wo ich nur einen Teil daraus nehmen wird, im 139, 13 bis 18, geht es genau um das, um die Entstehung von diesem genialen Leben. Der Psalm 139, der zeigt uns einen gewaltigen, einen allmächtigen Gott. Ein Gott, der gerade in seiner Schöpfung seine Allmacht offenbart. Aber nicht einfach irgendwie planlos in die Welt hineinhandelt, sondern wo er genau weiß, was er macht. Und genau weiß, was er geschaffen hat. Und wo genau weiß, was er auch für einen Plan hat mit dem, was er gemacht hat. Wir sehen eine absolute Präzision in diesen paar Versen. Und es ist so schön, wenn wir den Psalm 139 lesen, der widerspricht ziemlich stark der heutigen Gesellschaftsmeinung. Es ist eigentlich, ja, das darf man wahrscheinlich heute in der Öffentlichkeit nicht mehr so lesen, weil man dann irgendwie als Hassprediger schon bezeichnet wird. Aber in dem Sinne merken wir auch, dass das Wort Gottes sich nicht dem Weltlauf muss anpassen muss, sich nicht muss aktualisieren muss, sondern auch heute noch absolut wahr ist und auch heute noch absolut etwas zu sagen hat. Und wir werden jetzt Verse 13 bis 18 im Psalm 139 gerade zusammenlesen. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unter der Erde. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Es ist so schön, wie da der Abschnitt anfängt. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoße meiner Mutter. Der David macht da eine ganz klare Ansage, nämlich, dass Gott der Urheber vom Leben ist. Dass Gott das Leben gemacht hat. Dass wir kein Produkt vom Zufall sind, sondern dass Gott eine Willensentscheidung getroffen hat, um das Leben zu machen. Er hat die Nieren, das innerste Organ, geschaffen. Er hat Muskeln und Sehnen und Knochen zusammengewoben, damit das so genial funktioniert und zusammenspielt. Ja, Gott hat den ganzen Bauplan vom Körper entworfen, vom Anfang bis zum Ende. Er hat nichts dem Zufall überlassen in der Entwicklung von dem. Und das steht im gewaltigen Kontrast zur Evolutionstheorie, die ja seit 130 Jahren in Mode gekommen ist. Und sagt, dass der komplexe Körper ein Ausschlussverfahren war über Milliarden von Jahren. Dass irgendwo mal ein Herz entstanden ist und dann ist irgendwo mal eine Niere entstanden. Und zufälligerweise hat das dann gerade noch zusammengespielt und die Blutbahnen dazwischen und alles. Das hat irgendwie auch gerade noch gestimmt. Es ist irgendwie erstaunlich, wie viel Glauben das braucht. um an die Evolution zu glauben. Aber auch nach 130 Jahren Evolutionstheorie gibt es immer noch keinen stichhaltigen Beweis dafür. Nach 130 Jahren hat man immer noch keine Fossilien gefunden, die irgendwie so einen Zwischenzustand dokumentieren würden. Und der Darwin hat früher gesagt, ja, das Problem ist, wir haben vielleicht ein paar hundert Fossilien gefunden, in ein paar Jahren haben wir ein paar tausend gefunden und dann werden wir es finden. Mittlerweile haben wir ein paar Millionen Fossilien gefunden und wir haben es immer noch nicht gefunden. Und darum ist das biblische Zeugnis klar, auf der besseren Seite, wenn wir um die Entstehung vom Leben reden wollen. Dann das komplexe Zusammenspiel von Organen ist nicht einfach ein Zufall. Gott hat von Anbeginn an Anteil am Leben. Schon von der ersten Zellteilung an hat Gott gewirkt, hat Gott das Leben bejaht. Das Leben ist also nicht erst bei der Geburt Leben, nicht erst nach der x-ten Woche, wie man das heute definiert, nein, sondern ab dann, wo Gott anfängt zu weben, ist das Leben Leben. Ab dann, wo Gott das Ja fürs Leben gegeben hat. Und das ist ab der ersten Zellteilung der Fall. Jedes Leben ist also Leben, das Gott will, weil Gott seine Hand drin hat. Und darum haben wir Menschen auch kein Recht, irgendwie Hand an das Leben anzulegen. Ja, selbst wenn wir das Leben verleugnen, sagen, es ist nur ein Zellklumpen. Nein, es ist Mord, wenn wir abtreiben. Anders dürfen wir das nicht nennen. Gott hat das Leben schon bejaht, wo wir noch nicht mal an ihn haben können denken. Wo wir ihn noch nicht mal haben können sehen, hat er uns schon gesehen. Er hat ein Ja dazu gehabt und darum sollen auch wir ein Ja zum Leben haben. Und das erkennt David da und das dürfen auch wir erkennen, dass jedes neue Leben, das entsteht, ein Leben ist, das von Gott gewollt ist. Dass wir da sind, weil Gott ein Ja zu uns gehabt hat. Und das ist so wichtig zu differenzieren. Gerade in der heutigen Zeit sagt man, ja, das Leben hat nur Wert, wenn es auch ein gutes Leben kann sein. Wenn die Voraussetzungen für das Leben auch gut sind. Und dann kommt man mit, ja, was ist denn mit der Familie, die das 10. Kind schon hat und das 11. gar nicht durchgebracht hat? Tun wir es doch weg. Oder, ja, das Kind ist behindert. Tun wir es doch weg. Oder, ja, jetzt ist vielleicht gerade meine Karriere wird gerade behindert werden. Tun wir es doch weg. Nein, Gott bejaht das Leben in jedem Fall. Und da müssen wir differenzieren. Gott macht aber einen Unterschied zwischen den Umständen und dem Leben selber. Vergewaltigung, Inzucht, Ehebruch, aber auch Leihmutterschaft, die ja mittlerweile auch zum Thema wird. Das sind alles Umstände, und Gott nicht bejaht zum Leben zu zeugen. Und Gott als Sünde verurteilt. Aber er verurteilt daraus entstehende Leben nicht als Sünde. Weil er einen Unterschied macht zwischen dem sündigen Umstand und dem Individuum, das aus diesen sündigen Umständen entsteht. Er sieht jedes Leben einzeln an, unabhängig von den Umständen. Und darum ist ein Leben in jedem Fall zu bejahen, auch wenn die Umstände nicht richtig sind. Auch wenn die Umstände für uns vielleicht nicht stimmen. Gott macht einen Unterschied zwischen dem. Das ist die Selbstbestimmung Gottes, dass Gott unabhängig von den Umständen Ja sagt zum Leben. Gott sieht uns also zuerst, bevor wir überhaupt an ihn haben können denken. Und da kommt auch die absolute Abhängigkeit, die wir von Gott haben, raus. Gott muss uns zuerst weben. Gott muss uns zuerst das Leben geben, bevor wir überhaupt leben können sein. Wir sind abhängig von unserem Schöpfer zu 100%. Weil Gott ein Ja zu uns gehabt hat, es kennt er uns aber auch ganz persönlich. Hat er uns ganz persönlich geschaffen. Und durch das haben wir auch einen Wert und einen Sinn in unserem Leben, weil Gott, der Schöpfer, ein Ja dazu hat. Und das führt uns in ein gewaltiges Staunen, aber in eine gewaltige Dankbarkeit auch, die jetzt im nächsten Vers rauskommt, im Vers 14. Sagt David: Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Der David unterbricht jetzt den Tatsachenbeschrieb. Und er bricht aus in Lob und in Dank. Und es ist auch bei uns immer so, wenn wir überwältigt werden vom Handeln Gottes, dann ist die einzige richtige Reaktion, Lob und Dank zu bringen. Ja, nicht einfach noch unnötig abzuwarten, sondern alles liegen lassen und Danke zu sagen für das, was Gott gemacht hat. Der David macht das da. Er könnte jetzt da weiter beschreiben, wie das Leben entsteht, aber er merkt, nein, jetzt ist der Dank da, jetzt ist Lob da. Und das dürfen wir in unserem Alltag immer wieder auch machen. Wenn wir merken, wir sind vielleicht unterwegs und wir sehen, wie genial, dass Gott der Schöpfer ist, dass wir einfach Danke sagen und Gott loben für das. Dass wir mit einer dankbaren Haltung durchs Leben gehen. Wenn wir in den Berg oben sind und die wunderbare Aussicht sehen, dass wir einfach innehalten und Danke sagen. Danke sagen für das, was Gott gemacht hat. Und wir haben unendlich Gründe, zum dankbar sein. Ja, jeder Atemzug von uns ist ein Dank wert, weil der Atemzug in Gottes Gnade ist. Und darum müssen wir auch nicht Ausschau halten nach irgendwelchen ultra-übernatürlichen Ereignissen und Wundern. Das ist alles schön, wenn das passiert, aber unser Leben gibt uns eigentlich schon genug Grund zum dankbar sein. Der David dankt dafür, dass er wunderbar und erstaunlich gemacht ist. Gott hat nicht nur ein Ja zum Leben, sondern auch ein sehr gut zum Leben. Was Gott macht, das ist absolut gut. Und vor allem Gute, was Gott gemacht hat, hat er uns Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Hat er uns Menschen einen ganz speziellen Wert eingelegt. Wir sind Gottes bestes Werk. Wir sind sein Meisterwerk. Nicht irgendwelche Tiere oder irgendwelche Bäume oder Pflanzen sind so im Ebenbild Gottes gemacht, sondern wir, jeder Einzelne da drin, ist Ebenbild Gottes. Im 1. Mose 1, Vers 27, lesen wir das. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Es ist so gewaltig, was Gott da gemacht hat. Das kann uns nur zum Staunen führen. Und ich habe da einfach mal ein paar Zahlen zum menschlichen Körper mitgenommen, die uns mal die Funktionsweise vom Körper noch ein bisschen vor Augen bringen sollen. 40 Muskeln allein brauchen wir, um die Stirn zu runzeln. 100'000 Mal tun wir das Auge fokussieren am Tag. 100'000 Mal. 100 Millionen verschiedene Farben können wir unterscheiden. Und ich kann vielleicht 10 verschiedene Farben benennen, aber ich darf 100 Millionen unterscheiden mit meinem Auge. Das ist wunderbar. 10 Billiarden Aktionen führt unser Hirn pro Sekunde durch. Pro Sekunde. Können wir mal ausrechnen, wie viel das pro Minute sind und wie viel das im Leben sind. Es ist gewaltig, was eigentlich unser Körper alles macht. Wenn wir die gewaltigen Zahlen sehen, dann bleibt uns nur noch eine Erkenntnis, dass der Gott, der das geschaffen hat, unendlich herrlich, unendlich gross und mächtig sein muss. Und darum kann der Paulus auch im Römer 1, Vers 20 sagen, dass man Gott erkennen kann. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wenn wir das Leben anschauen und die Entstehung vom Leben, haben wir keine Entschuldigung, Gott zu verleugnen. Und jeder, der sagt, das Leben ist per Zufall entstanden, verleugnet Gott. Das ist eine Tatsache und das ist eine schwerwiegende Tatsache. Wir tragen als Geschöpf Gottes seine Erkenntnis immer in uns, weil Gott durch sein geniales Werk seine Herrlichkeit proklamiert. Und was kann dem Gott unmöglich sein, wenn sein Meisterwerk so komplex und so gewaltig geschaffen hat? Der David erkennt die Wahrheit. Er erkennt sie nicht nur kognitiv, sondern er erkennt sie in seiner Seele. Mit seinem ganzen Verstand, mit seinem ganzen Wesen erkennt er das wunderbare Werk Gottes. Und das wollen wir auch immer wieder erkennen, das Werk Gottes. Indem wir uns auseinandersetzen mit seiner Schöpfung, indem wir darüber nachdenken, über das, was Gott gemacht hat. Denn alles Wissen über Gott ist der Ursprung der Wissenschaft. Es gibt keine Wissenschaft, ohne dass Gott eine Logik geschaffen hat. Wenn alles zufällig wäre, dann könnten wir auch nichts logisch nachvollziehen. Aber weil wir einen verständigen Gott haben, einen intelligenten Gott, der etwas überlegt hat, der es geschaffen hat, ist die Schöpfung auch nachvollziehbar und darum ist auch erst Naturwissenschaft betreibbar. Es hat mal einen gegeben, der erste Schluck aus dem Becher von der Naturwissenschaft führt zum Atheismus. Aber wenn man ihn ganz ausgetrunken hat, bleibt nichts anderes übrig, als zu erkennen, dass es Gott gibt. Gott ist der Ursprung von allem. Und wenn wir uns mit seiner Schöpfung befassen, dann werden wir ihn erkennen. Weil bei Gott gibt es keine Zufälle und sein Werk ist wunderbar geplant. Und den Gott zu kennen, das ist ein Privileg, das wir haben dürfen. Und das kommt in den nächsten zwei Versen raus, Verse 15 bis 16. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Dein Auge sah mich schon aus ungeformtem Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Der David geht nun weiter in der Beschreibung vom Entstehung vom Leben. Gott hat ihn noch vor der Geburt gesehen, wo er noch versteckt war vor allen Augen. Und die Entstehung vom Leben, das ist ein grosses Rätsel. Das ist schon zur Zeit von David ein grosses Rätsel gewesen. Im Prediger 11, Vers 5 lesen wir nämlich drüber. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Gott steht hinter all dem. Gott wirkt all das im Hintergrund. Und obwohl wir heute mit unseren technischen Möglichkeiten ein bisschen mehr sehen als vielleicht früher mit Ultraschall, sehen wir doch mal den Fötus im Bauch, wissen wir immer noch erstaunlich wenig über die Entstehung vom Leben. Wir wissen eigentlich nichts über die Entstehung vom 1. bis zum 14. Tag im Buch. Wir haben kürzlich gerade eine Studie gelesen, dass das ein riesiges Problem ist, dass man dort eigentlich nichts darüber weiss. Und wir sehen, auch nach 3000 Jahren technologischem Fortschritt und Entwicklung wissen wir immer noch nichts. Ist Gott immer noch mächtiger und allwissender als wir? Ist Gottes Werk immer noch unergründlich? Ja, Gott ist unendlich viel grösser und herrlicher als wir. Und das führt uns in eine Demut hin. Aber Gott wirkt auch gern im Verborgenen. Gott hat es nicht nötig, sein Werk an die grosse Glocke zu hängen. Er muss niemandem da innen etwas beweisen. Wir sind Beweis genug für seine Herrlichkeit. Kunstvoll sind wir in der Tiefe der Erde gewoben. Und das ist eine Anspielung eigentlich auf die Schöpfung vom Adam, auf die erste Schöpfung. Der Adam ist vom Erdboden genommen worden. Im 1. Mose 2, Vers 7 sehen wir das. Da bildete Gott den Herrn, den Menschen, Staub von der Erde und blies dem Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott hat uns wunderbar und perfekt gemacht und geplant. Aber für was hat Gott uns denn überhaupt gemacht? Gott hat es gar nicht nötig gehabt, um irgendetwas zu machen. Gott ist in sich schon genug vollkommen. Er hat nicht einen Menschen müssen schaffen, damit er vollkommen wäre. Warum hat Gott uns geschaffen? Im Jesaja 43, Vers 7 lesen wir davon. Oder finden wir einen Anhaltspunkt. Jesaja 43, Vers 7. Jetzt sagt er, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Gott hat uns zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung gemacht. Das ist der Sinn von unserem Leben, zur Verherrlichung und Ehre Gottes zu sein, zu seiner Ehre zu leben. Aber wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir oft nicht so viel Ehre Gottes herum. Auch wir selber, die Ehre Gott vielleicht nicht immer. Und das hat mit unserer Auflehnung, mit unserer Arroganz gegenüber Gott zu tun. Schon der erste Mensch, Adam, hat sich gegen Gott aufgelehnt. Und darum sind auch wir, die in seiner Abstammung sind, von Grund auf eigentlich in der Auflehnung gegen ihn. Sind wir von Geburt an eigentlich einfach mal in einer feindlichen Haltung gegenüber Gott. Jeder Mensch lebt in einer Welt, in einer sündigen Welt und kommt in eine Welt, in eine sündige Welt. Eine Welt, wo man von Gott nichts wissen will. Und dabei ist nicht Gott schuld an der Sünde dieser Welt, weil er hat ja alles wunderbar gemacht. Nein, jeder ist selber verantwortlich für die Sünde dieser Welt. Und so ist jeder Mensch selber verantwortlich, dass er in Feindschaft gegenüber Gott ist, dass er von Gott getrennt ist mit seinem Leben. Und doch hört Gott nicht auf, das Leben immer wieder neu zu bejahen, immer wieder zu bejahen, dass neues Leben entstehen kann. Er zieht nicht einfach einen Schlussstrich. Und da sehen wir die gewaltige Gnade Gottes, dass er nicht einfach Schluss macht mit uns. Dass er nicht einfach macht so und jetzt ist vorbei mit uns. Nein, sogar bei jedem neuen Leben, das entstehen darf, kommt die Gnade Gottes wieder erfahrbar und real zum Vorschein. Mit jedem Schrei von jedem Neugeborenen haben wir wieder Zuversicht, dass Gott immer noch gnädig ist. Und die Gnade Gottes kommt im ultimativen Schrei von Jesus Christus am Kreuz zur absoluten Geltung. Gott hat Jesus Christus in die Welt gesendet, damit wir wieder das Recht ausgerichtet werden, damit wir wieder hergestellt werden, damit wir nicht länger in der Feindschaft zu ihm leben müssen. Denn durch die Sünde und die Auflehnung ist der Tod in die Welt gekommen, weil Sünde und Auflehnung Abkehr vom Leben ist, vom Schöpfer, der uns das Leben geschafft hat und bejaht hat. Wenn wir uns von dem abkehren, bleibt nichts anderes übrig als Verdammnis, als Tod. Aber von uns aus können wir nicht mehr zum Leben kommen. Von uns aus sind wir verloren. Und so ist die kleinste Sünde, die kleinste Auflehnung gegen Gott Abkehr vom Leben, Abkehr vom Guten, das er gemacht hat. Es ist Verfehlung von seinem Sinn, und er es gegeben hat. Und darum hat Jesus Christus für uns einen Ausweg müssen machen. Er hat für uns die Sünde besiegt, hat die Sünde auf sich genommen und am Kreuz die Folge von der Sünde, den ewigen Tod, treibt. Und er hat den Tod besiegt, er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und darum können wir durch ihn zum Leben kommen. Weil er uns das anbietet, in seiner Gnade dürfen wir eine neue Schöpfung werden. Im 2. Korinther 5, Vers 17 wird das uns beschrieben, was das bedeutet. Im 2. Korinther 5, 17 bis 18 steht: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Durch Jesus Christus können wir versöhnt sein mit Gott, weil er Versöhnung am Kreuz für uns erlangt hat, weil er die Folge der Sünde getragen hat und für uns gezahlt hat. Wir dürfen eine neue Schöpfung sein, wir dürfen neu geboren sein. Wir dürfen nicht mehr von dieser Welt sein, sondern von und in Gott in dieser Welt. Und so führt uns der Weg, wenn wir an Jesus Christus glauben, nicht mehr in den Tod, sondern ins Leben, Herr, zu unserem Schöpfer zurück, zu Gott. Und das darf jeder da drinnen in Anspruch nehmen. Das ewige Leben kann jeder haben. Es muss niemand in den ewigen Tod gehen, sondern Jesus Christus hat das Gnadeangebot jedem geschenkt. Wir müssen nur an ihn glauben. Glauben, dass er wirklich das Erlösungswerk für uns gemacht hat und dass wir durch ihn dürfen errettet sein und ihn neu als König in unserem Leben annehmen. Ihn als König erkennen, der uns wunderbar gemacht hat, vom ersten Herzschlag her und genau weiß, was wir brauchen, was er uns ja geplant hat. Und im Vers 16 kommt das so schön raus. Und ich will da noch ein bisschen genauer reingehen, weil es gibt da in der Übersetzung ein paar Schwierigkeiten. Und ich will einfach mal eine wörtliche Übersetzung von dem Vers vorlesen. Ich habe das versucht, so gut wie möglich selber zu übersetzen. Ich bin da nicht der Beste drin, aber vielleicht könnt ihr etwas damit anfangen. Mein Embryo sah dein Auge und in dein Buch alles sind niedergeschrieben, die Tage, die geplant wurden und nicht einer in ihnen. Und ich denke, für die meisten ist jetzt die wörtliche Übersetzung ein bisschen ein Rätsel. Also, was bedeutet das jetzt? Das ist irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen. Und in der Tat macht sich etwa jeder, der zu dem Vers eine Auslegung schreibt, Gedanken, wie kann man den Vers richtig übersetzen? Wie macht man das? Wie kann man ihn verstehen? Und wahrscheinlich ist uns da im Hebräischen irgendwie etwas entfallen, wo man einfach nicht mehr nachvollziehen kann, wie man das genau übersetzen muss. Aber im Grundsatz geht es eigentlich darum, was ist denn in dem Buch geschrieben? Auf was beziehen sich die Tage? Und zum einen kann man sagen, es bezieht sich auf die Entwicklungsstufe vom Embryo, dass Gott in unserer DNA von Anfang an hinterlegt hat, dass aus dieser Zelle mal ein Mensch wird. Dass das Geschöpf geplant ist, dass Gott einen guten Plan mit dem Leben hat. Und das andere kann sein, dass Gott jeden Tag von dem Leben weiß, dass er einen guten Plan für unser Leben hat. Und beides ist sehr hilfreich für uns. Beides ist möglich, da in der Übersetzung. Und beides finden wir auch an anderen Orten in der Bibel. Aber was wir da sicher sein können, was da sicher rauskommt aus dem Vers, ist, dass Gott uns besser kennt als wir uns selber. Dass Gott dich ganz persönlich besser kennt als du dich selber. Er hat dich ja schon gekannt, als du noch nicht mal denken hast können. Wie viel besser kennt er dich jetzt, wenn du denken kannst? Und das ist etwas Wunderbares, das zu wissen, dass Gott uns besser kennt als wir uns selber. Dass er genau weiß, was wir brauchen, was wir für Sorgen haben, was wir für Schwierigkeiten in unserem Leben haben. Dass er genau weiß, warum dass wir gewisse Sachen auch so tun, wie wir sie tun. Und das ist doch bei uns oft auch so eine Sache. Wir wissen doch oft selber nicht, warum machen wir Sachen? Warum haben wir jetzt das wieder so gemacht? Warum macht uns das jetzt wieder Mühe da? Wir haben vielleicht auch Mühe mit unserem Wert. Wir fühlen uns vielleicht minderwertig. Wir fühlen uns vielleicht sinnlos. Wir fühlen uns vielleicht schwach und unbedeutend in dieser Welt. Wir verstehen vielleicht nicht, warum das Gott uns überhaupt noch am Leben erhaltet. Und da ist der Psalm für uns, gerade der Vers, eine wunderbare Ermutigung. Gott kennt uns. Gott hat unser Leben schon bejaht, obwohl er uns kennt hat. Er kennt uns besser als wir selber. Und darum hat er auch den Überblick und weiß, was gut für uns ist. Warum das gewisse Sachen in unserem Leben auch so kommen. Gott hat für seine Kinder gute Werke vorbereitet. Gute Werke, die uns einen Sinn auch in unserem Leben geben. Die uns einen Wert geben. Wir sind nicht wertlos, weil Gott ein Ja für uns gehabt hat. Du bist nicht wertlos, weil Gott ganz persönlich dein Leben bejaht hat. Und wenn du dein Leben abwertest, wertest du das Ja von Gott ab. Und das wollen wir nicht machen. Wir wollen das, was Gott als gut darstellt, nicht als schlecht darstellen. Und darum können wir uns immer wieder auch entscheiden, dass wir in Gottes guten Werk laufen wollen. Werk, wo einen guten Lohn auch zum Erfolg haben. Denn Gott will das Beste für uns. Und er sieht viel mehr als wir mit unserem eingeschränkten Blick. Seine Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Und das führt uns zum letzten Teil von dem Psalm. Verse 17 bis 18. Und wie kostbar sind deine Gedanken, oh Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Die Erkenntnis von dem genialen, allmächtigen Gott führt uns in eine Demut. In eine Demut und ein Staunen. Wir können Gottes Gedanken nicht fassen. Wir können nur erkennen, dass wir weniger sind als Gott, dass wir weniger wissen als er, aber dass er es gut mit uns weiß. Und darum können wir ihm auch vertrauen. Gott weiß viel mehr als wir. Aber das Wissen, das behaltet er nicht einfach irgendwie versteckt für sich. Nein, durch Jesus Christus dürfen wir Anteil an diesen unendlichen Gedanken Gottes haben. Jesus hat uns ja den Heiligen Geist gegeben, der uns erinnert an das, was er uns offenbart hat. Wir dürfen im Gebet andocken an Gottes Weisheit, seine Weisheit und Führung in Anspruch nehmen. Wir dürfen in seinem Wort seine guten Weisungen lesen und erkennen. Und das ist etwas Wunderbares. Gottes Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Aber trotzdem dürfen wir Anteil haben an dem. Trotzdem dürfen wir bei diesen Gedanken auch in unser Leben sprechen lassen. Und das ist etwas unglaublich Kostbares. Gott hat uns zuerst gekannt. Und darum können wir mit Gott, der uns kennt, einen Weg gehen. Weil er uns auf dem Weg mitnehmen. Und darum wollen wir auch, gerade wenn wir heute Tanja Matma eingesegnet haben, das Privileg als Gemeinde in Anspruch nehmen, dass wir gemeinsam auch Tanja auf den Lebensweg mitnehmen wollen, den Gott für sie vorbereitet hat. Sie immer wieder auch die Gnade von Gott zu lehren, ihr immer wieder vorzuleben, was bedeutet, die Liebe von Jesus in Anspruch zu nehmen. Was bedeutet, die guten Gedanken Gottes im Leben umzusetzen. Es ist ein wunderbares Geschenk, dass wir Anteil haben an der unglaublichen Macht Gottes. Wir dürfen Anteil haben an der Kraft vom Mächtigsten im Universum. Und ich möchte einfach noch ein Beispiel erzählen, das das ein bisschen verdeutlicht, wie wir das oft eben nicht in Anspruch nehmen. Das ist nämlich wie ein kleines Kind, das einen schweren Stein irgendwo versucht, aufzulupfen. Und es schafft es einfach nicht. Und dann nach dem 20. Versuch geht der Stein nicht auf. Und der Vater steht nebenan, geht zu dem Kind und sagt, warum nimmst du nicht alle Kraft in Anspruch, die dir zur Verfügung steht? Warum machst du das nicht? Ich stand daneben, du könntest jederzeit sagen, Vater, hilf mir, und der Stein wird dort oben. Aber du nimmst die Kraft nicht in Anspruch. Und so geht es doch oft auch in unserem Glaubenleben so, dass wir versuchen, selber etwas zu machen. Dass wir versuchen, die Steine in unserem Leben selber irgendwo herzubiegen. Und Gott steht daneben und sagt, warum nimmst du nicht alle Kraft in Anspruch, die dir zur Verfügung steht? Warum kommst du nicht zu mir? Warum nimmst du es nicht in Anspruch? Wir wollen Gott nicht als Zuschauer in unserem Leben lassen, sondern wir wollen ihn als König und Vater sehen. Als liebender Herr, der uns hilft. Und das Leben mit dem genialen, riesigen Gott dürfen wir immer wieder auch erkennen, dass noch viel mehr um ist für uns. Dass er noch viel mehr bereitet hat für uns, als wir es vorstellen können. Dass er viel mehr sieht, als wir sehen. Und so dürfen wir Gott einfach immer wieder unser Leben anvertrauen. Ihm immer wieder sagen, du hast mein Leben bejaht und du wirst mein Leben weiterhin bejahen. Und ich will in dem Ja von dir laufen, in dem Vertrauen, dass du es gut mit mir meinst. Mit dem Gott dürfen wir durchs Leben gehen und mit dem Gott dürfen wir ins ewige Leben auch gehen. Weil er uns von Anbeginn gekannt hat. Weil er uns von Anbeginn hat wollen, ein Ja für uns gehabt hat. Und weil all seine Werke wunderbar sind. Das ist das, was uns der Psalm sagt. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir das mitnehmen dürfen in die neue Woche. Das geniale Werk Gottes. Dass Gottes Ja hat zu uns. Amen. Ich will noch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du so gewaltig und mächtig bist, dass du unbeschreiblich gross bist und dass du jedes Leben bejaht hast da drin, dass du für jede einzelne Person ein Ja gehabt hast und dass du ihn gewoben hast im Mutterlieb, dass du ihn nicht verworfen hast, sondern dass du ein Ja gehabt hast und dass du ein Ja gehabt hast, obwohl du uns kennst, obwohl du unsere Auflehnung gegen dich immer wieder kennst, hast du ein Ja gehabt. Du hast ein Ja gehabt in Jesus Christus für uns. Und es ist ein grosses, geniales Geschenk, das wir hier annehmen dürfen, dass du uns erlöst hast von unserem Gang in den ewigen Tod, in die ewige Verderbnis. Und dass du uns rausgerissen hast und zu einer neuen Schöpfung, zu einer neuen Kreatur gemacht hast in Jesus Christus. Und dass wir das dürfen in Anspruch nehmen, dass wir das eine Realität darf sein in unserem Leben, dass wir in dir leben. Und dass du es gut mit uns meinst. Und so loben und preisen wir dich, du gewaltiger Gott. Amen.